ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Schön, dass Sie dabei sind, sagt Miriam Meinhardt. Seid Menschen. Das war die Botschaft von Margot Friedländer, obwohl sie nur knapp den Holocaust überlebte. Ihre engste Familie verlor, war ihr Hass fremd. Sie sah es als ihre Aufgabe an, immer wieder, vor allem jungen Menschen, von der Zeit des Holocausts, von der Nazizeit zu erzählen. Heute wurde Margot Friedländer in Berlin-Weißensee beigesetzt. Von der Trauerfeier berichtet RBB-Reporterin Lisa Splanemann.
Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft.
Der Sänger und Begleiter von Margot Friedländer, Max Raabe, singt irgendwo auf der Welt. In der Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee hat sich die deutsche Spitzenpolitik zusammen mit Freunden und Weggefährten eingefunden. In der ersten Reihe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU. Gideon Joffe, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Berlin, würdigte in seiner Begrüßung die Verstorbene.
Ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass sie das symbolisiert, was man sich unter einem Menschen vorstellt. Wärme, Nahbarkeit, das Mitfühlen, wie man sagt, ein Mensch.
Friedländer hatte den Schrecken des Konzentrationslagers Theresienstadt überlebt. Ihre Mutter und ihr Bruder waren in Auschwitz ermordet worden. Sie selbst wanderte in die USA aus. Im Alter von 88 Jahren kehrte sie aber in ihre Heimatstadt Berlin zurück. Margot Friedländer wollte denen eine Stimme geben, die in der Nazizeit ermordet wurden, und dafür sorgen, dass nicht vergessen wird, was in der Zeit des Nationalsozialismus passierte. Auf Veranstaltungen und Schulbesuchen suchte Friedländer gerade den Kontakt zu jungen Menschen. Friedländer, so Rabbiner Jonah Sievers in seiner Gedenkrede, sei eine moralische Instanz gewesen.
Heute nehmen wir Abschied von einer kleinen, großen Frau. Von einer Jüdin, von einer Berlinerin, von einer Zeitzeugin. Von einem Menschen, der uns mehr hinterlässt als bloße Worte. Nämlich die Verantwortung weiterzutragen, was sie uns mitgegeben hat. Nicht zu vergessen, um die Zukunft zu gestalten.
Unter den Trauergästen auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Friedländer habe und behalte für ihre Geburtsstadt Berlin eine ganz besondere Bedeutung, betonte er.
Sie war eine tolle Frau, das sieht man übrigens auch im Roten Rathaus, wie viele Berlinerinnen und Berliner teilhaben, wie viele sich eintragen wollen in das Kondolenzbuch. Sie war eine starke Stimme in unserer Stadt, für unsere Stadt, die weit über Berlin hinausgestrahlt hat.
Beigesetzt wurde Friedländer auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee, dort, wo auch ihre Großeltern beerdigt sind.
Berichtet RBB-Reporterin Lisa Splanemann. Dass dieses Thema zwischen Deutschland und Polen zum Problem werden könnte, das hatte sich schon abgezeichnet. Es geht um die verschärften Grenzkontrollen und die Vorgabe der neuen Bundesregierung, Asylbewerber zurückzuweisen, wenn sie versuchen, zum Beispiel aus Polen einzureisen. Wie sehr das neue Grenzregime zur Belastung der deutsch-polnischen Beziehungen wird, hat sich RBB24-Reporter Tobias Hausdorf angeschaut.
Zwei rot-weiße Wimpel auf dem Tisch lassen Einigkeit vermuten. Einer mit, einer ohne Adler. Polens und Brandenburgs Flaggen nebeneinander. Jan Tombinski, der polnische Geschäftsträger in Deutschland, ist zum Antrittsbesuch im Brandenburger Landtag. Nach diplomatischen Höflichkeiten, Gästebuch, Foto, Handschütteln wird er deutlich.
Wir sehen nicht viel Sinn in den Kontrollen der Innengrenzen der EU.
Grenzkontrollen sind Dauerthema in den deutsch-polnischen Beziehungen. Friedrich Merz von der CDU forderte schon im Wahlkampf Zurückweisungen von Asylbewerbern. Doch Diplomat Tombinski sieht zunächst Deutschland in der Pflicht.
Man muss es nachweisen, dass diese Person aus dem entsprechenden Land gekommen sind. Ich schließe es nicht aus, dass diese Person von Polen oder durch Polen nach Deutschland gekommen sind, aber es muss nachgewiesen werden.
Eine Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden begrüßt er. Die Praxis spricht für sich. Am Montag hat Polen die Übernahme zweier Asylbewerber verweigert, die von der Bundespolizei nahe Guben aufgegriffen und nach Polen zurückgeschickt werden sollten. Robert Krumbach vom BSW, Brandenburgs Minister für Finanzen und Europa, erwartet, dass sich Polen an europäische Gesetze hält.
Ich erwarte das auch von Deutschland Und im Moment hält sich Polen an die Gesetze und das ist gut so. Aber es darf nicht sein, dass jemand durch Polen durchreist, ohne EU-mäßig erfasst zu sein.
Kritik in Richtung Nachbarn, denn dann wäre Polen nach Dublin-Verordnung zuständig. Andreas Broska von der Gewerkschaft der Polizei Berlin-Brandenburg verweist auf den Koalitionsvertrag. Demzufolge soll in Absprache mit Nachbarländern zurückgewiesen werden.
Wenn Polen dann sagt nein, dann müssen wir das auch so akzeptieren. Aktuell gibt es keine rechtlich sichere Handhabe.
Außerdem sei die Bundespolizei nicht gut ausgestattet, zu wenig Personal. Daher hält er wenig vom Vorstoß von Merz und Dobrindt.
Es ärgert mich schon sehr, weil wir im regelmäßigen Austausch mit den politischen Vertretern stehen. Und wir laden jeden herzlich ein, auch nochmal mit uns vorzukommen, sich ein Bild von der Lage vorzuverschaffen und dann vielleicht auch nochmal die ein oder andere Maßnahme zu überdenken, weil die Kollegen sind am Limit.
Jan Tombinski, der polnische Diplomat, erinnert beim Besuch im Landtag an den Wert der Freizügigkeit im Schengen-Raum von Helsinki bis Lissabon. Daher solle lieber in den Schutz der EU-Außengrenzen investiert werden. Deutschlands Kontrollen lehnt er ab.
Die beeinträchtigen auch den Warenaustausch zwischen unseren Ländern. Die beeinträchtigen auch den Verkehr der Pendler, die an beiden Seiten der Grenze arbeiten. Das wird auch wirtschaftliche Folgen haben.
Ein Bericht von RBB-Reporter Tobias Hausdorff. Die Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft schaut mit bangem Blick auf die Haushaltsplanung in Brandenburg. Denn vorgesehen sind weniger Lehrstellen und eine Wochenstunde mehr Unterricht für jede Lehrkraft ab dem nächsten Frühjahr. Dagegen macht die GEW mobil, wie RBB24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow uns berichtet. Hier die Details.
Qualitativ guter Schulunterricht im Land Brandenburg könnte kaum noch möglich sein, wenn die Haushaltsplanungen der Landesregierung aus SPD und BSW vom Landtag beschlossen werden, argumentiert der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Günter Fuchs. Bis zum Ende des Schuljahres 2026/2027 könnten nach Gewerkschaftsangaben etwa 2200 Lehrerstellen wegfallen, vorrangig in Grundschulen. Nicht hinnehmbar sei das, sagt Fuchs.
Wir haben eine Situation, dass die Klassen voller werden, weil sehr viele Lehrerstellen gestrichen werden. Das heißt, dringend notwendiger Unterricht, Förderunterricht oder Teilungsunterricht findet gar nicht mehr statt. Vor allen Dingen greift man in den Ganztag hinein und auch das gemeinsame Lernen wird verschlechtert. Das heißt, allein im nächsten Schuljahr werden wir ca. 4000 Schülerinnen und Schüler mehr haben. Dafür gibt es keine einzige zusätzliche Stelle. Das heißt, die Bedingungen werden sich drastisch verschlechtern.
Wahlkampfaussagen von Sozialdemokraten und Wagenknecht-Partei aus dem vergangenen Herbst, die Situation an den Brandenburger Schulen zu verbessern, würden einfach nicht eingehalten, so Gewerkschafter Fuchs. Sollte die Landesregierung von Ministerpräsident Woidke festlegen, dass die etwa 24.000 Lehrerinnen und Lehrer vom kommenden Frühjahr an eine Unterrichtsstunde mehr in der Woche erteilen sollen, werde die Gewerkschaft die Gerichte anrufen.
Denn so einfach die Pflichtstunden der Lehrkräfte zu erhöhen und wir reden dann über 90 Minuten pro Woche und keine wirkliche Entlastung in die Schulen zu geben, ist nicht gerichtsfest. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir hier im Grunde jetzt A, den Druck erhöhen, aber die Landesregierung auch relativ schnell zur Besinnung kommt.
Gewerkschafter Fuchs ist enttäuscht, dass anders als in den Vorjahren die Landesregierung nicht im Vorfeld das Gespräch über mögliche Einsparungen gesucht hat. Für den Mittwoch der nächsten Woche ruft die Lehrergewerkschaft GEW in Potsdam zu einer Demonstration auf. Mehrere tausend Lehrer würden anreisen, so Gewerkschafter Fuchs.
Die Brandenburger Lehrer protestieren gegen die Sparpläne der Landesregierung, berichtet Thorsten Südow. Baden in der Spree, mitten in Berlin, vielleicht nach dem Besuch im Humboldt-Forum. Hört sich eher unrealistisch an, aber eine Bürgerinitiative möchte, dass das Realität wird und der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung von Berlin-Mitte unterstützt die Idee. So zumindest berichtet rbb24-Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Über eine Leiter an der Friedrichsgracht, unweit des Humboldt-Forums, soll man ab Sommer 2026 in die Spree gelangen und dann auch ein bisschen schwimmen können. So stellt sich das zumindest der Stadtrat für Stadtentwicklung für den Bezirk Mitte, Ephraim Gothe, vor. Damit schließt er an die Pläne der Bürgerinitiative Flussbad Berlin an, die bereits seit 1998 immer wieder eine Badestelle im Spreekanal fordert. Jan Eder ist Mitgründer der Initiative.
Wir sehen ja, dass die Städte immer wärmer werden. und gerade hier auch bei uns. Und viele Städte in der Welt versuchen, an die Flüsse wieder heranzukommen, um die als natürliche Ressource der Abkühlung und der Entspannung auch wieder nutzen zu können.
An dem Projekt gibt es immer wieder Kritik, vor allem was den Standort in der historischen Mitte Berlins betrifft. Am Spreekanal selbst trifft die Idee in einer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage aber durchaus auf Zuspruch.
Ja, denke ich mal eine gute Idee.
Ja, ist sehr cool, wenn es einfach auch zentral in der Stadt die Möglichkeit gibt, sich abzukühlen und schwimmen zu können.
Die Pläne werden aktuell konkreter, da im städtebaulichen Entwicklungskonzept 1 Million Euro für eine Pilotbadestelle bereitliegen. Doch einfach so können die nicht ausgegeben werden. Damit das Badeverbot im Spreekanal aufgehoben wird, muss eine Menge passieren, schreibt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Die technische Machbarkeit, der Denkmalschutz, der Betrieb und auch die Wasserqualität müssen überprüft werden. Letztere sei in den vergangenen Jahren aber stetig besser geworden, so Jan Eder.
Die Anzahl der Überlaufereignisse in der Spree ist rapide zurückgegangen.
Auf badberlin.info stellt Jan Eders Initiative täglich die Daten zur Wasserqualität zur Verfügung. Heute zum Beispiel ist die Qualität ausreichend. Die Senatsverwaltung für Umwelt prüft die Wasserqualität im Spreekanal aktuell ebenfalls, zeigt sich aber noch verhalten, was das Pilotprojekt angeht. Ob im nächsten Jahr auch tatsächlich, zumindest versuchsweise, in der Spree gebadet werden kann, das ist noch aus einem anderen Grund mehr als fraglich. Denn die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung schreibt auf Anfrage, für die Prüfung aller erforderlichen Maßnahmen für ein Flussbad in der Spree habe man insgesamt 15 Jahre Zeit. Die Pläne für eine Pilotbadestelle im nächsten Sommer bestätigte die Senatsverwaltung nicht.
Berichtet unsere rbb-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Der Eurovision Song Contest. 200 Millionen Zuschauer, 37 Länder, eine Frage. Wie wird Deutschland dieses Mal abschneiden? Fans des Ereignisses müssen in der Hauptstadt nicht allein feiern. Seit 4 Jahren bereits lädt zum Beispiel der Bärgarten in Treptow-Köpenick zum Public Viewing. Auf dem ehemaligen Brauereigelände haben bei freiem Eintritt rund 450 Gäste Platz. Der Manager des Events, Daniel Klaassen, findet, es geht dabei um weit mehr als nur ums Punktezählen.
Da ist der Wettkampfgedanke gar nicht so im Vordergrund. Also da geht es tatsächlich um die Gemeinschaft, um gemeinsam den ESC sich anzuschauen und gemeinsam auch Europa zu feiern tatsächlich.
Heute Abend steigt das 2. Halbfinale in Basel, übermorgen dann das Finale. Wer beim Public Viewing dabei sein will, sollte Plätze reservieren. So enthusiastisch wie hier wird der ESC allerdings nicht überall in Berlin und Brandenburg gefeiert.
Ich gucke das nicht.
Wenn ich mir das angucke, eher an als eine interessante Show, jetzt nicht, dass ich da emotional selber mitfieber.
Man verfolgt das schon lange nicht mehr und ich glaube auch, dass es einfach nicht mehr so präsent ist. Irgendwie.
Man weiß ja mittlerweile auch, wie die Punktevergabe da aussieht, dass das schon alles ein Politikum ist und das ist schon nicht mehr ganz unparteiisch.
Das sehen die Mitglieder des offiziellen Berliner ESC-Fanclubs anders. Sie lassen nichts aus, keinen Quizabend, keinen Vorentscheid, kein Finale. Baller ist der deutsche Beitrag in diesem Jahr. Und wie gefällt der den Fanclub-Mitgliedern Dennis und Frank?
In diesem Jahr gehört Deutschland tatsächlich zu meinen Favoriten. Deswegen wäre ich sehr enttäuscht, wenn wir schlecht abschneiden. In den letzten Jahren habe ich es auch öfter verstanden.
Wir haben natürlich Aufmerksamkeit für Deutschland. Wir wünschen es uns, dass der deutsche Kandidat gut abschneidet. Aber wenn das halt nicht das beste Lied ist, dann schwingt man die Fahne halt auch für das Lied, was man am meisten mag.
Das ganze Jahr herrscht bei den Berliner Fans ESC-Stimmung mit monatlich mehreren Veranstaltungen. Außerdem reisen sie zu den Austragungsorten. So haben Dennis und Frank gerade 2 Tage im schweizerischen Basel verbracht. Ihre exklusiven Eindrücke?
Die Menschen waren alle fröhlich, Englisch, Deutsch, Französisch, alles wurde durcheinander gesprochen. Also jeder Reisende sollte sich da wohlgefühlt haben und wurde in seiner Sprache auch begrüßt.
Die Stadt freut sich, dieses große internationale Event zu hosten. Es ist ein großes Zusammenkommen der ganzen Hardcore-Fans und das hat man halt nur diese eine Woche im Jahr.
Und Dennis erzählt dann noch von einem ganz besonderen Moment, den die beiden in Basel erlebt haben.
Wir sind in unserer Gruppe so durch die Stadt gegangen, haben uns einfach die Atmosphäre angeschaut und plötzlich sahen wir so eine bayerisch-süddeutsche Blaskapelle. Und das Lied kam einem bekannt vor. Mensch, das ist doch Baller. Und dann drehte er sich um und dann war es Stefan Raab.
Dennis und Frank hoffen, dass sie am Samstagabend dann mit Stefan Raab um die Wette strahlen, nach einem unterhaltsamen und vielleicht sogar für Deutschland erfolgreichen ESC.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.